أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und willkommen bei dieser Reihe Tafsir Kompakt. Ziel dieser Reihe ist es, wenn Allah uns das erlaubt, einen Durchgang zu machen durch den Koran, sodass wir Ayah für Ayah uns betrachten. Aber wir werden nicht intensiv jede einzelne Ayah uns betrachten, sondern so, dass wir verstehen, worum es geht, weil wir, wie gesagt, einen kompakten Tafsir hier durchnehmen. Das, liebe Geschwister, braucht jeder. Und das ist der erste Schritt beim Lernen des Tafsirs, dass man zuerst einen kompakten Tafsir durchnimmt. Wir werden die Koranübersetzung benutzen, die vom Güteverein erstellt wurde unter der Leitung von Sheikh Nail. Und das habe ich euch in der Telegram-Gruppe geschickt, also Telegram-Gruppe, Telegram-Kanal meine ich, Amen Dali, dort findet ihr die PDF für diese Koranübersetzung. Und das Besondere an dieser Koranübersetzung ist, dass sie natürlich die aktuellste und neueste ist. Zweitens, dass sie sehr viele Infos enthält und man eben dadurch schon viel Tafsir ableiten kann. Wir werden es so handhaben, dass wir, das ist die Grundlage dieser Koran-Tafsir, also die Übersetzung meine ich, und wir werden dann zusätzlich aus Tafsir al-Sa'di, aus dem ersten Band von Tafsir al-Sa'di, ja, werden wir dann inshallah Zitate des Imam al-Sa'di rahimahullah nehmen, und zwar das, was nicht schon in der Koran-Übersetzung erwähnt wurde. Deswegen werden wir zusätzliche Kommentare aus diesem Tafsir verwenden. Ich habe ja empfohlen, dass man diese Koranübersetzung ausdruckt, so dass ihr diese Kommentare aus Tafsir al-Sa'di zusammenfassend in Stichpunkte nebendran schreibt. Denn diese Koranübersetzung, die solltet ihr dann inshallah ta'ala auch in Zukunft verwenden, immer wenn du irgendwas hörst über eine Ayah und das hast du noch nicht gekannt, ja, diese Info, die notierst du dann in diesem Skript, ja, in diesem Skript, welches du hast. Zum Beispiel, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, du hast, weißt, was es bedeutet, das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und du weißt jetzt, Herrn der Welt, Welt ist alles außer Allah, subhanahu wa ta'ala, das weißt du schon, und jetzt kommt irgendwie, hörst du, Alhamdu, also jegliche Form des Lobes. Das hast du noch nicht in deinem Skript und in deinen Kommentaren, das fügst du jetzt hinzu, jegliche Form des Lobes. Und so lebst du dein Leben, jedes Mal, wenn du eine Info hast zu einer Ayah, schreibst du diese Info in deinem Skript. Und dieses Skript solltest du dann, sagen wir mal, einmal im Jahr durchgelesen haben. Also dieser Tafsir, dieser kompakte, den sollte man einmal im Jahr durchgelesen haben. Dann fängst du wieder von vorne an und dann fängst du wieder von vorne an. Und so setzt sich dieses Wissen fest. Und nach 2, 3, 4, 5 Jahren hast du bi'idhnillahi ta'ala eine sehr starke Basis, was Tafsir angeht. Und dann wollen wir beginnen. Bismillahirrahmanirrahim. Das erste, womit wir anfangen, ist A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das finden wir hier bei der Koranübersetzung nicht, auch nicht bei Tafsir al-Sa'di. Also schreibst du das hinzu. Das wäre schon mal Nummer 1. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Also ich suche Zuflucht bei Allah vor dem vertriebenen Teufel, beziehungsweise vor dem verbannten Teufel. A'udhu, ich suche Zuflucht bei Allah. Ich brauche also Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi, also bei Allah subhanahu wa ta'ala oder durch Allah. Minash shaitan. Ash-shaitan ist der Teufel. Und er wurde so genannt, weil er entweder aus Feuer ist, ja, shata auf Arabisch, aus Feuer, brennen, oder weil er entfernt ist von der Rechtleitung vom Verbe shatana. Shatana auf Arabisch. Wie dem auch sei, beides trifft zu. Er ist aus Feuer und er ist vertrieben, also weit entfernt. Und er ist verbannt von Allahs Gnade. Ar-Rajim, also derjenige, der verbannt ist, der vertrieben ist. Warum sagen wir A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Das ist die Reinigung. Du willst deine Seele reinigen von den Einflüsterungen des Teufels, damit du eben den Nutzen ziehen kannst aus deiner Rezitation des Korans. Dann sagst du Bismillahirrahmanirrahim. Und jetzt schauen wir uns diese Übersetzung an. Mit dem Namen Allahs, des an sich Gnadenvollen, des gegenüber den Gläubigen besonders Gnädigen, beginne ich seine Hilfe ersuchend zu lesen. Und hier seht ihr den Vorteil dieser Koranübersetzung. Er sagt ja nicht einfach nur mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen oder Barmherzigen, sondern er sagt ja, was willst du damit, mit dieser Basmala? Mit dem Namen Allahs, also durch die Erwähnung Allah, dieser Name, indem ich diesen Namen erwähne, was passiert dann? Suche ich seine Hilfe beim Lesen. Also das ist Sinn und Zweck der Basmala. Ich möchte Hilfe von Allah, dass ich Nutzen bekomme aus der Rezitation des Korans. Und hier sehen wir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuerst die Hindernisse entfernen, Shaitan soll weg. Wenn die Hindernisse entfernt sind, jetzt kann ich das Gute empfangen. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, der an sich Gnadenvolle, und Ar-Rahim, der gegenüber den Gläubigen besonders Gnädige. Also das ist der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim. Also Ar-Rahman ist eine Wesenseigenschaft, er ist an sich gnädig, und Ar-Rahim ist eine Handlungseigenschaft, also er ist gegenüber den anderen gnädig. Eine andere Unterscheidung ist, also das ist die erste Unterscheidung, ja. Erste Unterscheidung, Ar-Rahman ist an sich gnadenvolle, eine Wesenseigenschaft. Ar-Rahim ist derjenige, der das ausführt, eine Handlungseigenschaft. Die andere sehr verbreitete Unterscheidung lautet, Ar-Rahman, der Gnädige gegenüber allen Geschöpfen, gläubig, nicht gläubig, Tiere, Menschen, egal was es ist. Und Ar-Rahim, der Gnädige gegenüber den Gläubigen. As-Sa'di sagt auf Seite 17, wegen dem Namen Allahs, er ist der Verherrlichte und Angebetete. Also Allah, was bedeutet Allah? Du sagst Bismillah, was ist Allah? Allah ist der Angebetete. Hier, wenn wir uns die Fußnoten anschauen, Nummer 3, der Name Allah gebührt ausschließlich dem Erhabenen, dem Einzigen, der zu Recht angebetet wird. Hier sehe ich also nicht die Definition oder die Bedeutung von Allah. Das erwähnt aber As-Sa'di. Er ist der Verherrlichte, der Angebetete. Vom Wort Ilah. Ilah auf Arabisch also Ma'bud, also Angebeteter. Die Fußnote Nummer 1, der Name Ar-Rahman steht dafür, dass Allah an sich voll von Gnade ist, deshalb der Gnadenvolle, während durch Ar-Rahim, der Gnädige, seine Gnade gegenüber den Menschen zum Ausdruck kommt. Ein weiterer Vorteil dieser Koranübersetzung, aber darauf werden wir nicht eingehen, ist, wenn es unterschiedliche Ansichten bei der Verszählung gibt. Ja, aber darauf werden wir jetzt nicht eingehen, aber wer sich interessiert, wird das dann sehen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aller Lobpreis gebührt allein Allah, dem Herrn der Welt. Also Alhamdu bedeutet, sämtliches Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sa'di sagt auf Seite 18, alles Lob gehört Allah für seine vollkommenen Eigenschaften und seinen Handlungen. Also Alhamdu, das Lob, hat zwei Gründe. Zum einen, dass er überhaupt herrlich ist. Und zweitens, dass er Gaben beschert und verleiht. Zwei Gründe. Alhamdu hat zwei Gründe. Einmal, weil Allah der Schöne ist, er ist der Gerechte, er ist der Allwissende, er selbst ist herrlich. Deswegen verdient er es, gelobt zu werden. Und zweitens, er wird gelobt aufgrund seiner Gaben. Ja? Also das sind zwei Sachen, für seine vollkommenen Eigenschaften und seine Handlungen. Dem Herrn der Welten, As-Sa'di sagt auf Seite 18, der Erhabene hütet die Geschöpfe auf zweierlei Weise. Das allgemeine Hüten, Tarbiya, hüten oder auch erziehen, ist die Erschaffung der Geschöpfe, ihre Versorgung und die Anleitung zu dem, was ihnen nützt, sodass sie im Diesseits existieren können. Und zweitens, das spezielle Hüten oder Erziehen ist das der ihm Nahestehenden. Er erzieht sie zum Glauben und verhilft ihnen diesbezüglich zum Erfolg. Also, zusammenfassend schreibst du als Kommentar, Allah ist Herr der Welten auf zwei Arten. Erste Art, eine allgemeine Herrschaft, Erziehung. Und zwar, er verwaltet alles, die Geschöpfe, er verwaltet das Universum. Das ist eine allgemeine Herrschaft, Rububiyyah. Und es gibt eine besondere Rububiyyah. Und die wird wem zuteil? Den Gläubigen. Ja? Also es gibt zwei. Also wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb al-Alamin, allgemein Rabbil Alamin und speziell Rabbil Alamin. Allgemein für die ganze Welt und speziell für die Gläubigen. Dem Gnadenvollen und Gnädigen, das hatten wir schon. Dem alleinigen Herrscher am Tag der Abrechnung oder auch am Tag der Vergeltung. Ad-Din, Maliki Yawmiddin. Ad-Din ist die Vergeltung. Also, dass du eben für deine Taten belohnt oder bestraft wirst. Dem alleinigen Herrscher am Tag der Abrechnung. Allah ist der Herrscher nicht nur am Tag der Abrechnung, auch hier jetzt in der Dunya ist der alleinige Herrscher. Aber warum erwähnt Allah Azza wa Jal seine alleinige Herrschaft am Tag der Abrechnung? Weil dort es niemand behaupten kann und weil dort umso deutlicher wird, dass es keinen anderen Herrscher gibt außer Allah. Weil in der Dunya gibt es Leute, die behaupten, sie wären Herrscher. Aber Yawm al-Qiyamah, da wird es deutlich, dass keiner der Herrscher ist außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dir alleine dienen wir aus Liebe, steht hier in der Übersetzung, und dich allein flehen wir um Hilfe an. As-Sa'di sagt auf Seite 19, das bedeutet, nur dir dienen wir und nur dich flehen wir um Hilfe an. Achtung jetzt, Konzentration. Denn die Voranstellung des Objektes betont die Exklusivität, weist die genannte Handlung dem Subjekt zu und spricht sie allem anderen außer ihm ab. Was soll das heißen? Es heißt ja was? Iyyaka na'budu. Dir dienen wir. Es steht ja nicht hier, wir dienen dir. Also das Objekt, wem dienst du? Das Objekt, wem dienst du, wurde vorangestellt, dir. Zuerst wurde das Objekt erwähnt und dann das Subjekt, wir dienen. Wir machen ja was, wir sind Subjekt. Also, As-Sa'di sagt jetzt, warum wurde es vorangestellt, dir dienen wir? Er sagt, denn die Voranstellung des Objekts, also der Ausdruck dir, betont die Exklusivität. Heißt was, wie es hier in der Übersetzung gesagt wurde, dadurch, dass das Wort dir vorangestellt wurde, hat es die Bedeutung dir alleine, keinem anderen. Das ist ein rhetorisches Mittel, dass Wörter eben vorangestellt werden und dann hat es eine weitere zusätzliche Bedeutung. Warum steht in der Übersetzung aus Liebe? Nun, weil die Ibadah vollkommene Liebe und vollkommene Hingabe ist. Das ist Ibadah. Eine Definition der Ibadah. Al-Ibada ist die vollkommene Liebe und die vollkommene Hingabe. As-Sa'di sagt auf Seite 20, er stellt das Dienen vor das um Hilfe flehen. Du sagst, dir dienen wir. Zuerst dienen genannt. Und dann sagst du, und dich bitten wir um Hilfe. Das um Hilfe bitten ist an zweiter Stelle. Zuerst, wir dienen dir. Oder dir dienen wir. Erstmal die Ibada genannt. Dann die sogenannte Isti'ana. Wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Al-Isti'ana ist das Hilfegesuch. Also das Verlangen um Hilfe. Wie hier steht in der Übersetzung, dich allein flehen wir um Hilfe. Jetzt sagt es Sa'di, er stellt das Dienen vor, das um Hilfe flehen, insofern, also weil, dass das Allgemeine dem Speziellen vorangestellt wird. Also insofern, als das Allgemeine dem Speziellen vorangestellt wird und um die Aufmerksamkeit zunächst auf die Rechte des Erhabenen zu lenken und erst danach auf die der Diener. Also er sagt, Al-Isti'ana, das Bitten um Hilfe, ist doch eine Ibadah oder nicht? Dass du Allah um Hilfe bittest, ist eine Ibadah. Er sagt, Allah hat erstmal allgemein die Ibadah erwähnt und dann eine von diesen Ibadah. Also erst allgemein, dann eine spezifische Ibadah. Das ist Nummer eins. Nummer zwei sagt er, zuerst wurde das Recht Allahs erwähnt. Wir dienen dir, dir dienen wir. Dann wurde das Recht des Dieners erwähnt, und zwar, dass er um Hilfe bitten darf. Also zuerst das Recht Allahs, dann das Recht des Dieners. As-Sa'di sagt dann weiter, Ibadah ist eine allgemeine Bezeichnung für alles, was Allah liebt und was ihm zufriedenstellt an öffentlichen und privaten Handlungen und Worten. Das ist die Definition von Ibn Taymiyyah, rahimahullah, der Ibadah. Also Ibadah, das ist eine zweite Definition, ist eine Bezeichnung für alles, alle Handlungen und Aussagen, die Allah liebt. Ob offenkundig, Koran lesen, spenden, Hajj machen oder verborgen, also die Ibadat des Herzens. As-Sa'di sagt danach, Gottesdienst kann jedoch nur dann als solcher bezeichnet werden, also er redet hier über die Bedingungen des Gottesdienst. Die Bedingungen der Ibadah sind zwei. Er sagt, wenn er vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam übernommen wurde, also dass du Ibadah machst, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Das nennt sich auf Arabisch Mutaba'ah, Befolgung. Das ist die erste Bedingung. Zweitens, und damit mit der Ibadah das Antlitz Allahs angestrebt wird. Also Ikhlas. Das sind die zwei Bedingungen für Ibadah. Dann erst sind sie gültig, ist eine Ibadah gültig. Dann sagt es Sa'di, er erwähnt das um Hilfe flehen nach dem Gottesdienst, obwohl es dazu gehört, wie ich gesagt, das um Hilfe bitten ist ein Gottesdienst. Er sagt, weil der Diener bei all seinen gottesdienstlichen Handlungen Allah den Erhabenen um Hilfe anflehen muss. Warum hat er genau diese Ibadah erwähnt? Ja, weil egal was für eine Ibadah du machst, Fasten, Spenden, guter Charakter, egal, du brauchst die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Die nächste Ayah, führe uns den geraden Weg, also des Islams. As-Sa'di sagt, zeige ihn uns und führe uns. Zeige ihn uns und führe uns. Weil es gibt zwei Formen der Hidayah. Die Hidayah der Aufklärung und die Hidayah der Unterstützung. Die Hidayah der Aufklärung bedeutet, er zeigt dir den Weg. Hier, das ist erlaubt, das ist verboten. Die Hidayah der Unterstützung bedeutet, dass du da tatsächlich recht geleitet bist. Das sind die zwei Formen der Hidayah. Hidayatu al-Bayan, also die Hidayah des Aufklärens, und Hidayatu al-Tawfiq. Hidayatu al-Tawfiq, diese zweite Form, die kann nur Allah vollziehen. Dass du tatsächlich recht geleitet bist. Hidayatu al-Bayan, das Aufklären kann jeder. Jeder Mensch kann aufklären über den Islam. Aber du leitest nicht recht, wenn du willst, was für eine Form der Hidayah. Aufklären kann jeder. Sondern, dass er tatsächlich das auch umsetzt. Diese Form der Hidayah obliegt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt es Sa'di, also zeige uns den Weg, das ist Nummer eins, und führe uns und verhilf uns dazu, auf den geraden Weg zu gelangen. Ja, also das sind zwei Aspekte. Dies ist die Kenntnis der Wahrheit und das entsprechende Handeln. Ja, zwei Sachen. Kenntnis der Wahrheit und Handeln. Dann sagt Allah, nicht den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Schauen wir uns Fußnote 10. Nämlich den der Propheten, der Märtyrer, der wahrhaft Gläubigen und der Rechtschaffenen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das in Surat al-Nisa erwähnt hat. الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Jenen, denen Allah, die Allah recht geleitet hat, wer? Jetzt werden sie genannt. Propheten, die Wahrhaftigen, die Märtyrer und Rechtschaffenen. Also die eine Ayah erklärt die andere. As-Sa'di sagt auf Seite 21, dieser gerade Weg ist der Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, unter den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen. Ja, also wie gesagt, nicht den Weg derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Wer sind diese? Diejenigen, die die Wahrheit kennen, sie jedoch verwerfen. Also das ist die Definition, al-maghdubi alayhim. Sie kennen die Wahrheit, folgen ihr aber nicht. Wie zum Beispiel die Juden und andere. Und nicht den Weg der Irregehenden. Wer ist ein Irregehender? Diejenigen, die die Wahrheit zugunsten von Unwissen und Irrtum verwarfen. Also die kennen die Wahrheit gar nicht. Sie kümmern sich gar nicht darum, die Wahrheit zu erkennen. Also in Surat al-Fatiha, führe uns den geraden Weg, also des Islams. Jetzt erwähnt Allah drei Personengruppen, den Weg derer, denen du Gunst erwiesen hast. Wer sind diese? Sie erkannten die Wahrheit, sie haben ihre Religion gelernt und sie folgen dieser Wahrheit. Die zweite Personengruppe, nicht den Weg derer, die deinen Zorn hervorgerufen haben. Das sind die, die die Wahrheit kennen, aber nicht folgen. Und nicht den Irregehenden, wer sind die? Die kennen gar nicht erst den wahren Weg. Sie interessieren sich gar nicht für die Wahrheit. Sie sind in die Irre gegangen, wie zum Beispiel das Christentum oder auch andere, die dieses Verhalten haben. Das wäre Surat Al-Fatiha. Wie gesagt, das ist ein kompakter Tafsir. Es geht jetzt nicht darum, jede einzelne Ayah sämtliches zu lernen, was darüber gesagt wurde, sonst würden wir ja pro Ayah 5 Jahre brauchen, sondern es geht darum, einen grundlegenden Überblick zu bekommen, eine Basis, so dass man darauf aufbauen kann. Suratul Baqara, auf Deutsch die Kuh, eine medinensische Sura. Und das habe ich vergessen zu erwähnen, und bei Suratul Fatiha, die eröffnende, mekkanisch. Der Unterschied noch einmal, mekkanisch bedeutet, vor der Hijra wurde diese Sura offenbart. Medinensisch bedeutet, nach der Hijra wurde diese Sura offenbart. Egal wo. Es geht nicht, mekkanisch und medinensisch ist eine Zeitangabe, keine Ortsangabe. Auch wenn im ersten Augenblick man denkt, es geht hier um Orte. Es geht um die Zeit, um die mekkanische Zeit und die medinensische Zeit. Surat al-Baqarah ist also eine medinensische Ayah. Es geht los, Alif Lam Mim, also nach Bismillah Rahman Rahim, Alif Lam Mim. As-Sa'di hat eine besondere Ansicht, die wir hier erwähnen. Er sagt auf Seite 23, die Basmala wurde bereits erläutert, also Bismillah Rahman Rahim, haben wir schon erläutert. Was jedoch die einzelnen Buchstaben auf Arabisch Al-Huruf Al-Muqatta'a zu Beginn der Sura angeht, so ist es am sichersten, sich nicht ohne einen gesetzlichen Grund, also ohne Beweise aus Koran und Sunna, Gedanken um ihre Bedeutung zu machen, in der Gewissheit, dass Allah, der Erhabene, sie nicht zum Spaß herabgesandt hat, sondern aus seiner Weisheit heraus, die wir nicht kennen. As-Sa'di ist der Ansicht, wir wissen nicht, was diese Buchstaben zu bedeuten haben. Wir waren stehen geblieben bei der Ansicht des Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dass diese einzelnen Buchstaben, dass wir die Weisheit nicht kennen. Schauen wir uns in der Koranübersetzung die Fußnote 13 an. Und zwar sagt hier, wird erwähnt, das sind Buchstaben des arabischen Alphabets, mit denen manche Suren beginnen. Sie werden als solche gelesen und sollen unter anderem zum Ausdruck bringen, dass dieser Koran von dem arabischsprachigen Leugner behaupten, er sei Menschenwort, aus den Buchstaben ihrer eigenen Sprache besteht. Warum ist dann trotzdem niemand von ihnen imstande, ein gleiches Buch hervorzubringen? Also, die Buchstaben sind eine Herausforderung. I'jaz, eine Herausforderung. Ihr kennt Elif, ihr kennt Lam, ihr kennt Mim und die anderen Buchstaben. Dann versucht man mit diesen Buchstaben etwas hervorzubringen, was dem Koran gleicht. Also, viele Gelehrte sagen, dass wir diesen Sinn hinter diesen einzelnen Buchstaben wissen. Ja, As-Sa'di sagt, Allahu A'lam, was diese Buchstaben bedeuten sollen. Dann geht's weiter, Ayat 2, das ist das Buch, also des Korans, an dem kein Zweifel besteht hinsichtlich seines göttlichen Ursprungs. Es ist eine zu ihm führende Rechtleitung für die Allahs Achtsamen. Also in dieser Koranübersetzung wird eine Bedeutung für La Raiba Fi erwähnt, an dem kein Zweifel besteht, hinsichtlich seines göttlichen Ursprungs. Das ist eins. Aber auch hinsichtlich der Wahrhaftigkeit der Informationen im Koran. Also es besteht kein Zweifel, dass dieser Koran von Allah ist. Und im Koran ist nichts Zweifelhaftes erwähnt, was ungültig wäre. Hier muss man noch hinzufügen, Raib ist nicht nur Zweifel, sondern Zweifel gebunden oder verbunden mit Sorge und Furcht. Denn Zweifel heißt auf Arabisch Shak, aber hier steht Raib. Ja, und es gibt einen Unterschied zwischen Shakun und Raibun. Shakun ist Zweifel, Raib ist Shak plus Furcht, ja, oder sowas ähnliches. Ja. Also in diesem Buch ist kein Zweifel daran. Hier ist auch vielleicht zu erwähnen, zwar wo man stehen bleibt beim Lesen. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب. Entweder du stehst hier, im Mushaf seht ihr diese drei Pünktchen. Ja, das sind zweimal drei Pünktchen. Entweder du bleibst stehen, لا ريب, dann fängst du an, فيه هدى للمتقين. Oder du liest, ذلك الكتاب لا ريب فيه, bleibst da stehen. Hudan lil Muttaqin. Was ist der Unterschied? Das ist das Buch, an dem kein Zweifel besteht. Oder andersrum, wenn du sagst La Raib, Punkt, dann bleibst du stehen. Also dies ist das Buch, kein Zweifel. Fihi Hudan lil Muttaqin, in ihm ist Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das ist, wenn du bei Raib stehen bleibst. Wenn du aber sagst La Raib fi, in ihm ist kein Zweifel, Hudan lil Muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Wenn du also bei Raib stehen bleibst und dann liest, Fihi Hudan lil Muttaqin, in ihm ist Rechtleitung. Einige sagen, das würde dann aber bedeuten, einiges in ihm wäre Rechtleitung. Daher bevorzugen sie, dass du eher weiterliest. Also nicht beginnst mit Fihi Hudan lil Muttaqin, sondern Hudan lil Muttaqin. Ja, so nebenbei. Also das ist das Buch des Koran, an dem kein Zweifel besteht hinsichtlich seines göttlichen Ursprungs. Es ist eine zu ihm führende Rechtleitung. Für wen ist diese Rechtleitung? Für die Allahs Achtsamen. Das ist sehr schön übersetzt. Gottesfurcht ist eigentlich keine richtige Übersetzung, sondern Taqwa al-Muttaqi ist der Achtsame, also der sich in Acht nimmt. Weil Gottesfurcht ist Chauf, beziehungsweise Chashia. Ja? Angst ist Chauf und Khashya ist Furcht. Deswegen ist die richtigere Übersetzung tatsächlich wie hier die Achtsamkeit. Ja, du nimmst dich in Acht wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Damit du also eine, Taqwa ist eine Entfernung vor der Sünde, ein Sicherheitsabstand. As-Sa'di sagt auf Seite 24, an anderer Stelle sagt Allah, als Rechtleitung für die Menschen. Hier ist Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen. An anderer Stelle, zum Beispiel in Baqarah Ayah 185, wie er gesagt hat, oder auch Ali Imran Ayah 4, oder Al-An'am Ayah 91, da sagt er, Rechtleitung für wen? Für die Menschen. Wobei er die Menschen allgemein erwähnt. An dieser und anderen Stellen heißt es eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Weil das Buch an sich, jetzt erklärt er, was der Unterschied ist, einmal nur für Gottesfürchtige, einmal für die ganze Menschheit eine Rechtleitung. Er sagt, weil das Buch an sich eine Rechtleitung für die gesamte Schöpfung ist, aber die Übeltäter schenken ihm keine Beachtung und nehmen die Rechtleitung Allahs nicht an. Also, das Buch ist Rechtleitung für alle, aber wer profitiert? Die Gottesfürchtigen. Ist das klar? Deswegen einmal Rechtleitung für alle und einmal, und an dieser Stelle erwähnt er Rechtleitung nur für die Gottesfürchtigen. Dann sagt es Sa'di weiter unten, Seite 24, Gottesfurcht bedeutet, dass sie sich an das halten, was Allahs Zorn und Strafe verhindert, indem sie seinen Befehlen gehorchen und das vermeiden, was er verboten hat. Das ist eine Definition für Taqwa. Es gibt verschiedene. Aber es dreht sich immer um was? Um diesen Sicherheitsabstand vor Sünden. Ja? Dass man gar nicht erst das macht, was Allah zornig macht. Machen wir hier inshallah ta'ala einen Halt und nach Salat al-Asr machen wir direkt weiter. Bidnillah wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.